Im ersten Buch der Bibel, in 1. Mose 3, finden wir folgenden Satz. Da sprach die Schlange zum Weibe: Mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass sobald ihr davon esst, euch die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott sein und wissen werdet, was gut und böse ist. Liebe Gemeinde, es besteht kein Zweifel darüber, wir leben im Zeitalter des Menschen. Alles, was geschieht, wird am Menschen gemessen. Der Mensch ist das Maß aller Dinge geworden. Das war nicht immer so in der Geschichte und gewiss nicht in der Geschichte unserer Kultur. Es gab eine Zeit, da hat der Mensch sich an einem Größeren gemessen, an einem Höheren, an einem Gegenüber. Heute misst der Mensch sich an sich selbst. Darin ist er, der Mensch, gottähnlich geworden. Denn nur ein Gott kann sich selbst als Maß aller Dinge sehen. Diese Erkenntnis finden wir auch am Ende dieses dritten Kapitels in dem Satz, den Gott wie zu sich selber sagt: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, dass er weiß, was gut und böse ist. Es ist, als hätte Gott selbst sich dieser Wirklichkeit gebeugt. Ist es nicht merkwürdig, wie tief wir Menschen dem Wort der Schlange Vertrauen schenken? Und ausgerechnet die Menschen des christlichen Glaubens sind der Auffassung, sie wüssten für sich, für andere und alle, was gut und böse ist. Und je gläubiger sie sind, desto überzeugter sind sie davon, zu wissen, was gut und böse ist. Ohne Zweifel, das gemeinsame Wissen, eine gemeinsame Überzeugung von Gut und Böse, verbinden Menschen miteinander. Führen sie zusammen, wirken Gemeinschaft bildend und in der Tat ein Volk, das keine Übereinstimmung, auch nur annähernd eine Übereinstimmung hat, im Wissen, was gut und böse ist, muss untergehen. Aber die Gemeinschaft im Wissen, was gut und böse ist, dauert nur eine Weile, bis der Mensch offenbar wird. Es wird offenbar, dass er Gut und Böse nicht unterscheiden kann. Trotz dem Ringen im täglichen Leben, zu wissen, was gut und böse ist, lebensnotwendig, wird schließlich offenbar, dass der Mensch es nicht weiß. Um es mit den Worten des Apostels Paulus auszudrücken: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Der Mensch kann Gut und Böse nicht wissen. Er kann nur das Gute wollen und das Böse nicht wollen. Aber sein Wollen reicht nicht aus, um es zu tun, das Gute, und sein Wollen reicht nicht aus, um das Böse nicht zu tun. Kein Wunder, klagt Paulus, im Zusammenhang mit dieser Einsicht, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Paulus wusste um die Verlorenheit des Menschen. Paulus wusste um seine eigene Verlorenheit. Man kann dem Menschen nicht trauen. Denn er vertraute der Schlange und die Schlange lügt. Denn was geblieben ist von diesen großen Worten, ihr werdet wissen, was gut und böse ist und sein wie Gott. Was geblieben ist, ist Nacktheit und Furcht des Menschen. Kaum glaubt er, dieses gewaltige Ziel auf kürzestem Weg erreicht zu haben, wird die Wahrheit offenbar. Seine Blöße und die Angst, das kam in sein Leben. Die Unfähigkeit, die Blöße des anderen zu ertragen, und sei er ihm noch so nah und vertraut, und die Angst, die tiefe Angst vor dem Schöpfer des Lebens, aus dessen liebenden Händen er hervorgegangen ist. Beides nun zerstört die Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Unsere Unfähigkeit, Blöße zu ertragen und Wahrheit ins Gesicht zu schauen, und die Angst, die uns voneinander und vor Gott trennt. Und das Wissen um Gut und Böse hält nicht. Das ist die Wahrheit des gefallenen Menschen. Sie zieht sich durch unser Leben und bedroht jede Form der Gemeinschaft, ja, den Menschen selbst. Und sie bedroht auch uns, liebe Gemeinde, uns hier, die wir uns entschlossen haben, miteinander einen Weg zu gehen. Kein gemeinsames Wissen über das, was gut und was böse ist, kann uns beieinander halten. Wo immer der Mensch offenbar wird in seiner Verlorenheit, entsteht das Entsetzen und das Erschrecken, das sich oft in dem hilflosen oder überheblichen Satz äußert: Wie kann man nur? Wie ist das nur möglich? Das Entsetzen über den anderen. Dann müssen wir uns voreinander schützen oder einander vertreiben und sagen einander die Gemeinschaft auf. Der Mensch will seine Verlorenheit nicht erkennen. Diese Tatsache wiegt noch schwerer als seine Unfähigkeit zu wissen, was gut und böse ist. Wir weigern uns, das Paradies zu verlassen. Wir glauben, wir könnten trotz unserer Gefallenheit ewiges Leben haben. Beharrlich versuchen wir unsere Paradiese in Gestalt von Illusionen, Wunschdenken und Ansprüchen festzuhalten, auszuschmücken, anderen zu versprechen. Wir scheuen die Kälte der Welt und das Preisgegebensein dem Tod, und wir glauben, wir könnten im Paradies bleiben, wie Gott, wie Götter. Wir suchen uns zu retten. Wenn aber der Mensch sich selbst retten will, sinkt er nur tiefer in seine Verlorenheit. So leben wir Menschen heute nicht nur im Zeitalter des Menschen, sondern auch im Zeitalter des Offenbarwerdens des Menschen. Nicht nur, dass Brutalität und Grausamkeit offenbar werden. Auf den Straßen Sarajevos in dieser Weise und auf den Straßen unserer Stadt in jener Weise, sondern auch unsere Ohnmacht wird offenbar, dem zu begegnen. All die hochgerüsteten und sündhaft teuren Armeen Europas können diesen blutigen, schrecklichen Konflikt auf dem Balkan offenbar nicht lösen. Können dem Unrecht nicht entgegentreten, das offenbar wird aus dem Menschen. So ist der Mensch. Wir glauben, auch dort zu wissen, was gut und böse ist, und sind mit allem, was wir haben, dem nicht gewachsen. Unser moderner Staat, unser Staat, mit all den Gesetzen und Rechten, mit all der Polizei und Verwaltung, können das Elend von Drogenabhängigkeit und Überfälle auf betagte Menschen offensichtlich nicht beseitigen. Der Mensch wird offenbar. Wenn ich im Ausland bin, dann höre ich immer wieder die Bewunderung über unser schönes Land und diese saubere Stadt Zürich. Das sagen nur Menschen, die schon lange nicht mehr bei uns waren. Oder Zürich nur von der Seite eines bevorzugten Hotels auskennen. Als Gemeinde, die wir das Evangelium von Jesus Christus hören und verkündigen, können auch wir die Gemeinschaft miteinander im Glauben nicht garantieren, wenn der Mensch offenbar wird. Dann befällt auch uns die Ohnmacht. Und wer jemals in seinen vertrautesten Beziehungen Verrat und Verlassenheit erfahren hat, es seien Ehepaare oder Eltern und Kinder, weiß um seine Ohnmacht, die Gemeinschaft miteinander in der Liebe zu behalten. Trotz und entgegen allem scheinbaren und angeblichen Wissen, was gut und böse ist. Unser Wissen erweist sich auf allen Ebenen als hohl. Und selbst dort, wo wir glauben zu wissen, beispielsweise in den Fragen der Umwelt, bringen wir es nicht fertig, diesem Wissen Ausdruck zu geben, das auch wirkt und nicht nur Angst macht. Gibt es denn keine Hilfe für uns Menschen? Dass wir vorgeben, zu wissen, was gut und böse ist, hilft uns offensichtlich nicht. Der berühmte Schrei und die Arbeitsgruppen nach Ethik und neuen Werten des Menschen in der Begegnung mit Natur und Wissenschaft helfen uns nicht, retten uns nicht. Dass der Mensch in unserer Zeit so erschreckend offenbar wird, wer er ist und was in ihm ist, hilft uns auch nicht. Außer Jammern, Entsetzen und Urteile ist wenig zu spüren. auch das Wissen um die Erlösung in Jesus Christus nützt uns nichts. Weil und soweit es eben ein Wissen um ist. Wenn aber und wo auch unser eigenes Herz offenbar wird, schlägt die Stunde der Entscheidung in unserem Leben wieder und wieder. Was geschieht dann mit uns und in uns? Und was tun wir dann, wenn unser Herz offenbar wird? Wenn offenkundig wird, wozu wir fähig sind? Was geschieht dann? Das erste ist der Versuch, sich selbst zu verteidigen. Wie sagen wir dann? Ich bin auch nur ein Mensch. Und getreu der Devise, zeig, was in dir ist und steh zu dem, was in dir ist. Meinen wir, wir seien dann Menschen, wenn offenbar wird, wer wir sind. Und wir sind es auch, Menschen, verlorene Menschen. Das zweite ist der Versuch der Selbsterlösung. Wir erklären ganz einfach unser Herz als natürlich. Was dann rauskommt, ist einfach natürlich. Und Natur ist heilvoll. Glauben wir. Glauben wir es wirklich? Gewiss nicht die Natur des Menschen, des gefallenen Menschen, des verlorenen Menschen. Es ist die Natur des verlorenen Menschen, die der größte Feind der Natur ist. Und somit ist der Mensch zu seinem eigenen Feind geworden und nicht sein eigener Gott. Inzwischen scheinen wir es alle begriffen zu haben. Man muss sich selbst annehmen. Das weiß heute bald der letzte Primarschüler. Das wird jedem gesagt, man muss sich selbst annehmen. Aber manchmal gewinne ich den Eindruck, als sei das jetzt die Zuspitzung der Vergottung des Menschen. Der Mensch, der es nun so weit gebracht hat, dass er auch noch sich selbst annimmt. Wer meint, er könne sich selbst annehmen, muss aufpassen, dass er sich damit nicht übernimmt mit sich selbst. Spätestens aber, wenn es gilt, auch den anderen anzunehmen, bleibt von der Annahmebereitschaft nicht mehr viel übrig. Kein Wunder, dass dieser Versuch, uns selbst zu erlösen, scheitern muss. Bleibt uns nur die Verzweiflung? In der Tat, sie lauert. Und es wäre töricht, das zu leugnen, in diesem Land und in dieser Stadt. Die Verzweiflung lauert nicht bei den alten Menschen, sondern bei den Jungen. Sie bedroht uns im Zeitalter des Menschen und seines Offenbarwerdens. Manch einer kommt noch einigermaßen gut zurecht, solange er im scheinbaren Wissen um Gut und Böse die anderen einteilen kann und sich selbst gut finden. Das schützt noch eine Weile vor der Verzweiflung. Wenn aber das eigene Herz offenbar wird und sich nicht mehr zum Schweigen bringen lässt, dann gnade uns Gott. Und das allein kann uns retten. Gnade uns Gott. Kein frommer Wunsch, sondern Wahrheit. Das, was wir aussprechen, diesen Satz, mit einem heimlichen Schauer und einer Mischung von Angst und Hoffnung. Gnade uns Gott. Das ist unsere einzige Chance. Dass Gott uns gnädig ist, uns gnadet. Das würde für uns bedeuten, dass wir ein Gegenüber haben. Dass man nicht dem eigenen Wissen, was gut und böse ist, unterwerfen kann. Dass wir ein Gegenüber haben, das sich der Vergottung des Menschen nicht beugt und niemals sich nach seinen Maßstäben richtet. Dass der Gott ähnliche Mensch im Angesicht seiner Verlorenheit nicht mehr der Schlange glaubt. Dass der Mensch dem Verweis der Schlange auf das Sichtbare und das Brauchbare und das Nützliche und das Lustvolle, lieblich anzusehen, begehrenswert und klugmachende, nicht mehr unser Vertrauen findet, sondern der Mensch, der offenbar wird, sein eigenes Herz, das offenbar wird, vielleicht der Verzweiflung nahe, über unzählige Versuche, es besser zu machen, über unzählige Neuanfänge, auch im Glauben, dass der Mensch beginnt, dem Wort Gottes zu vertrauen. Dem Gott, der dem Menschen sein rettendes Maß setzt. Das Maß aller Dinge ist nicht der Mensch. Das Maß aller Dinge ist nicht das Gesetz. Das Maß aller Dinge ist der Sohn. Der Sohn, der der Sohn des Menschen ist und der Sohn des Vaters zugleich. Er ist das Maß aller Dinge. Und seht, das ist die Bedrängnis und Bedrohung des Menschen, dass er einer halben Wahrheit Glauben schenkt und darauf sein Heil baut, auf das Maß des Menschen. Der Menschen, der nicht mehr weiß, wer sein Vater ist, der Mensch, der nicht mehr weiß, woher er kommt, geschweige denn, wohin er geht, der kann kein Maß sein, wie immer menschlich er sich vorkommt. Er kann sich nur als das erweisen, was er geworden ist in seiner Verlorenheit. Unmenschlich auch noch in seinem Wollen, das Gute zu tun, und unmenschlich in seinem Nicht-Wollen, das Böse zu tun, das er schließlich doch tut. Das Maß aller Dinge ist der Sohn des Vaters. Haben wir einmal die Front gewechselt, vom Wort der Schlange zum Wort des Sohnes, dann lasst uns dem treu bleiben. Auch und gerade in unserem sichtbaren Alltag. Denn das ist's, worauf die Schlange verweist für den Menschen, auf das Sichtbare. Und die Frau sah die Frucht, sie lustig macht, wie Luther übersetzt, lieblich anzusehen. Seht ihr, wie wenig gefährlich das scheint? Wie positiv, wie wünschenswert, wie lebensfrohmachend. Mit welchem Ergebnis? Und das ist ja nicht eine alte Geschichte, liebe Gemeinde. Das ist unsere Geschichte. Das ist die Geschichte unseres Lebens. Das ist unsere Wirklichkeit. lasst uns die Paradiese verlassen und den Fluch ernst nehmen. Lasst uns die Paradiese unserer Illusionen, auch der christlichen und der frommen, und Wunschwelten verlassen. Denn unsere Paradiese sind schon zerstört, bevor wir sie verlassen. Sie sind zerstört durch unsere Unfähigkeit, die Blöße zu ertragen und die Wahrheit voneinander zu ertragen. Und sie sind zerstört durch die Angst in unseren Herzen. Durch den Fall, durch das Misstrauen und durch das Vertrauen in das Wort der Schlange sind die Paradiese zerstört. Darum gibt es keinen anderen Weg als den Weg in die Kälte und Härte der Welt. Und das ist die große Lüge der Frömmigkeit, die dem Menschen einen Fluchtraum bietet, als sei das ein Paradies. Und wer jemals in einer Gemeinde gelebt hat, der weiß, dass das nicht stimmt. Das kann es nicht sein. Das kann nicht die Bedeutung der Gemeinde sein. Sie wäre ein Betrug vor der Welt. Die Welt, die die Kirche bietet, ist kein Paradies, keine Kirche. Sondern es bedarf dieses Weges des Menschen, durch das, was er fürchtet und hasst wie die Pest, durch den Fluch hindurch, durch das Preisgegebensein dem Tode. Und in der Begegnung mit dem Geheimnis des Größeren, der Person Jesu Christi, der Sohn des Vaters und Sohn des Menschen, das Maß unseres Lebens. Er ist das Maß unseres Lebens und in ihm ist das Heil. Ist das, was wir Rettung nennen. Aber aufgepasst, wenn wir das zum Wissen erniedrigen, berauben wir uns unserer letzten Chance. Wenn wir mit diesem Maß des Lebens umgehen, wie wir mit all den anderen Sichtbarkeiten dieser Welt umgehen, dann verspielen wir in der Tat unser Heil. Denn bei ihm und vor ihm verliert unser scheinbares Wissen über Gut und Böse seine Bedeutung. Und es sei denn, wir geraten in diese Krise, dass unser Wissen, unser vorgebliches, angebliches, scheinbares Wissen, diese Bedeutung verliert, kann er uns nicht retten. Bleiben wir unserem eigenen Willen preisgegeben, dem Willen, der das Gute will, aber nicht tun kann und das Böse nicht tun will und doch tut. Auch dort, wo sein Wort, das Wort des Ewigen im Menschen Jesus, Gericht bedeutet und uns scheinbar etwas nimmt, so wie Gott dem Menschen das Paradies nahm, hat er an sein Heil gedacht. Wie singen wir doch in diesem Weihnachtslied? Da hast du längst bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Das ist das Geheimnis der Liebe, die uns sucht. Auch wenn scheinbar alle Sichtbarkeiten dieser Welt dem entgegenstehen. Lasst uns seinem Wort trauen und unser Leben ihm aussetzen. Amen. Lieber Vater im Himmel, keine Macht dieser Welt vermag, die Furcht zu besiegen, die uns befällt. Im Angesicht des Menschen und des Abgrundes, zu dem er fähig ist. Keine Macht der Welt vermag uns die Liebe zu geben, die erforderlich ist, um in Gemeinschaft und Friede miteinander zu leben. Keine Erkenntnis, die wir gewonnen haben auf dieser Erde, hat uns geholfen, diese Welt zu retten. Wenn du, Ewiger, dich nicht selbst uns offenbarst, sind wir verloren. Wenn du selbst nicht unserem Wissen entgegentrittst, in der Kraft deiner Wahrheit, im Leben deines Sohnes, wer sind wir dann noch? Ich danke dir, lieber Vater, dass dies unverbrüchlich ist, dein Wort zu uns Menschen, dein offenbares Herz in Jesus Christus. Unverbrüchlich, verborgen im Geist, aber lebendig in der Kraft, uns zu retten, unserem Leben neue Gestalt zu geben, ja, uns in eine neue Schöpfung mit einzubeziehen, die uns meint und die Leben bedeutet, bleibendes Leben, ewiges Leben, Leben von göttlicher Qualität. Lieber Vater, zu hoch ist es uns, das zu begreifen, zu wunderbar. Es kann nur in unser Herz kommen und in uns wohnen und sich darin entfalten, mit uns reden, uns rufen und uns suchen, die wir vergeblich den verlorenen Sichtbarkeiten nachrennen, sich uns offenbaren als dein Wort. Ehre sei dir, Vater, in Ewigkeit. Amen.